Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute wieder bei euch predigen darf, dass ihr mir zuhören wollt. Das bin ich immer sehr geehrt, dass das so ist. Wir haben ja einen kleinen Bibellesekreis in der Marktkirche und da haben wir jetzt, glaube ich, das letzte, ich würde fast sagen schon ein Jahr ungefähr, die Bücher Samuel gelesen, die Bücher von Saul und David, und wir kommen jetzt langsam zum Schluss und ich dachte irgendwie, das ist doch mal vielleicht ein guter Punkt, das erstmal für mich Revue passieren zu lassen und dann vielleicht auch das, was wir mitgenommen haben, euch einmal mitzugeben. Wir haben da jetzt sehr viele Gedanken drüber gemacht. Vielleicht erstmal, warum David eigentlich? Und das ist ganz faszinierend. Wenn man zum Beispiel bei Matthäus gleich ganz am Anfang liest und guckt, wie der sein Evangelium oder das Evangelium unseres Herrn einleitet, dann heißt es dort: Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Das ist ja schon irgendwie mal ein sehr faszinierender Titel, den man Jesus gibt, ein Sohn Davids. Also es ist offensichtlich nicht der leibliche Sohn, oder je nachdem, wie man das ist. Josef eigentlich sein Vater, der Vater eigentlich im Himmel, aber dann ein Sohn Davids. Wie kann das denn sein? Also das ist eine merkwürdige Formulierung, aber es zeigt uns ja irgendwie schon, dass gerade für Matthäus, der ja, wenn man so will, der jüdischste unter den Evangelisten waren, dieser David eine ganz entscheidende Rolle spielt, nicht nur für David selber, sondern auch um Jesus später zu verstehen und zu gucken, wer war eigentlich dieser Jesus. Und es ist auch ganz interessant, eine andere Stelle, die mir dann aufgefallen ist, ist im Lukas-Evangelium. Als Jesus einzieht nach Jerusalem, dann sind es die Blinden, die Jesus zurufen: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich unser. Wieder dieser Titel, Sohn Davids. Wer also war dieser David? Und wie kann David uns helfen, auch unseren Herrn Jesus Christus zu verstehen? Das Erstaunliche, oder vielleicht erstmal Erstaunliche, die Geschichte findet sich ein bisschen versteckt von David. Sie ist mitten im Alten Testament drin. Sie heißt auch nicht irgendwie die Bücher Davids oder so, sondern ist das Buch Samuel. Und dort findet sich dann mitten im Alten Testament dieses grandiose Epos, wo es tatsächlich auch mal nicht nüchterne Geschichtsschreibung, sondern es geht um die Personen, witzigerweise vordergründig auch erstmal gar nicht so sehr um Gott. Also es ist tatsächlich natürlich immer mal wieder, aber es sind diese Personen. Und ich möchte euch da so ein bisschen reinführen, ich möchte euch so ein bisschen auch Mut geben, dieses Buch mal zu erforschen. Vielleicht erstmal so zur geschichtlichen Situation. Paulus ordnet das in der Apostelgeschichte selber schon ganz gut ein. Und um das zu verstehen, er sagt dann: Ja, der Gott, der dieses Volk Israel, unser Väter, erwählt hat und groß gemacht hat, in der Fremde, im Land Ägypten, und mit starken Armen führte er sie von dort hinaus. Also wir sind jetzt in der Zeit nach Exodus. Und 40 Jahre lang trug er sie in der Wüste und vernichtete 7 Völker im Land Kanaan und gab ihnen das Land zum Erbe, etwa 450 Jahre. Also die Israeliten, sie sind jetzt schon rausgekommen, sie haben das Land in Besitz genommen, vor dem ersten Exil. Danach gab er ihnen Richter bis zum Propheten Samuel. Wir haben also Richter gehabt, wir haben nicht wirklich einen König gehabt bis dahin. Erst nach diesen Richtern kommt das Volk Israel selber und bittet, dass man ihm einen König geben soll. Und Gott ist zuerst gar nicht so begeistert von dieser Idee, aber das Volk will unbedingt einen König haben. Davor, die Richter, das war mehr, wenn man sich das so vorstellen kann, fast schon eine Anarchie, aber eigentlich war es eine Theokratie. Gott hat direkt geherrscht. Er brauchte also gar keinen Mittler im Sinne eines Königs, sondern er hat direkt geherrscht. Aber das war den Leuten nicht genug. Und es wird ein König gesalbt und es ist König Saul. Und König Saul ist tatsächlich zweifelsohne der erste König und tatsächlich auch der Gesalbte. Allerdings, und wie Gott das schon angekündigt hat, als die Israeliten einen König wollten, das mit dem König läuft auch nicht so ganz gut. Insbesondere Saul, ein hübscher, großgewachsener Mann, er wird langsam größenwahnsinnig. Und er hält sich nicht mehr so richtig an die Worte Gottes, sondern er sieht sich immer mehr, er stellt sich immer mehr in den eigenen Mittelpunkt, bis er die expliziten Gebote von Gott also missachtet. Und das führt dann dazu, und das muss man so hart ausdrücken, weil auch die Bibel es so hart ausdrückt: Saul wird von Gott verworfen. 1. Samuel 15. Das ist vielleicht die erste Stelle, an der ich kurz drüber nachdenken möchte, auch um sich selber vielleicht noch mal ein bisschen dazu erwischen, wenn man auf dem falschen Weg ist. Dieses Verworfen. Ich glaube, der Apostel Paulus, er greift es wieder auf in seinem Brief an die Römer und schreibt dort eindrücklich, was passiert. Paulus formuliert, wenn der Mensch die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich einem vergänglichen Menschen. Was passiert dann? Die Strafe ist, dass Gott den Menschen den Begierden ihrer Herzen dahingibt. Das ist das, was passiert. Gott lässt uns sozusagen mit uns selbst allein, mit unseren Begierden allein. Diese Begierden werden von Gott nicht mehr eingeschränkt und sie können machen, was sie mit uns halt auch eben machen wollten. Und so alleingelassen zerstört der Mensch sich selbst. Und genau das ist auch das, was mit Saulus passiert. Saul passiert. Gott hingegen gibt das Volk natürlich nicht auf. Gott führt sein Volk weiter. Und der Prophet Samuel bekommt den Auftrag, einen neuen König zu salben. Und nicht auf den sozialen Status kommt es Gott hier an, nicht auf die Statur, sondern, wie bereits erwähnt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Es kommt auf das Herzen an. Und so kommt es nun, dass ein junger Schafhirte namens David zum König gesalbt wird. Zunächst heimlich. Noch weiß kaum einer, dass David König ist. Er ist ein König ohne Volk. Hier auch wieder auffällig die Parallele zu Jesus. David ist schon König, er ist zum König gesalbt worden, es weiß nur noch niemand. Aber er bekommt den Geist Gottes. Er bekommt den Segen und Geist Gottes. Und mit diesem Segen und mit diesem Geist Gottes gelingt es David, langsam am Hof Davids aufzusteigen, bis, ihr kennt die Geschichte alle, dem großartigen Sieg gegen Goliath. Unerwartet kommt David und rettet das israelische Kriegsheer vor dem Riesen Goliath. Allerdings, und das muss man sagen, der Feind sitzt eigentlich woanders. Der Feind sitzt natürlich bei Saul. Saul wird immer und immer eifersüchtiger. Und das Volk fängt an zu singen. Ist das nicht David, von dem die singen, die reigen, Saul hat 1000 geschlagen, David aber 10.000. Das macht es natürlich nicht besser, wenn man einen größenwahnsinnigen Herrscher hat. Aber auch hier, David wird bewahrt. David hat einen Freund, einen Sohn des Sauls, den Jonathan. Es entwickelt sich eine außerordentlich liebenswürdige Freundschaft zwischen den beiden. Und nicht zuletzt, dank Jonathan, gelingt es, David zu fliehen. Und jetzt entwickelt sich ein Katz-und-Maus-Spiel. Mehrmals hätte David den Saul töten können, aber er wagt es nicht, Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen. Er wartet und vertraut ganz auf Gottes Führung. Schlussendlich aber wird Saul, aber auch sein Sohn Jonathan, in einer Schlacht mit den Philistern, die Philistern waren damals so der Erzfeind der Israeliten, das waren diejenigen, mit denen sie sich immer irgendwie gestritten haben, er wird getötet. Und die Regentschaft Davids beginnt also auch hier mit einer Tragödie. Er ist außer sich vor Trauer. Als er die Botschaft des Todes von Saul bekommt, da ist jemand, der bringt ihm die Krone Saul. Und David fragt, was er gemacht hat. Und dann kommt dieser Überbringer der Throne und sagt, ja, ich habe ihn im Sterben gesehen, ich habe ihm Gnadenstoß gegeben, ich habe ihn getötet und dir die Krone gegeben. Und David, schon hier zeigt sich auch der ambivalente Charakter, ist außer sich, er lässt diesen Überbringer der Krone töten. Hiernach kommt es ein großes Klagelied, er ist außer sich vor Trauer und beweint Jonathan, aber auch den Saul, ernstlich. Er ist ernstlich darum bekümmert, dass Saul es in seinem Leben nicht geschafft hat, wieder umzukehren, nicht geschafft hat, die neuen Chancen, die man ihm gegeben hat, zu ergreifen. Und dämlich genug, nun findet sich David in einem ausgewachsenen Brüderkrieg wieder. Weil er wird natürlich nicht sofort als König anerkannt, er wurde heimlich gesalbt. Und wir haben einen Brüderkrieg zwischen Nord und Süd, zwischen Juda und Israel. Allerdings, David obsiegt. Und das ist auch das Faszinierende an diesem Buch. Die ganzen militärischen Herausforderungen, sie sind für David eigentlich keine wirkliche Herausforderung. Und auch das Buch, es erwähnt das immer kurz, er ist da hingegangen, er hat sie platt gemacht, das war für ihn überhaupt kein Problem. Er nimmt sogar Jerusalem ein als Erster und bringt auch die Lade wieder nach Jerusalem. Und jetzt kommt einer der vielleicht ganz entscheidenden Punkte, für uns entscheidend, wenn wir ihn sehen, hier an dieser Stelle, fast 1000 Jahre vor Christus, also eine wirklich antike Geschichte, 3000 Jahre vor unserer Zeit, kommt Gott und schließt mit David einen Bund. Er gibt ihm ein Versprechen. Wenn man so will, vielleicht so einen Vertrag. Und ich lese den mal einfach kurz vor. Wenn dein Leben erfüllt ist und du stirbst, will ich einen Nachkommen an deine Stelle treten lassen. Dein eigener Sohn wird es sein. Und ich werde dafür sorgen, dass das Königstum fest in seiner Hand bleibt. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seine Herrschaft festigen, dass sein Thron für immer bestehen bleibt. Wenn dein Leben erfüllt ist und du stirbst, will ich einen Nachkommen an deine Stelle treten lassen. Das habe ich jetzt, glaube ich, doppelt. Ja. Es sind hier genau genommen zwei Versprechen. Einmal natürlich David selber, ein richtiger David bekommt einen Sohn und er baut den Tempel. Aber da ist auch etwas anderes. Ein Nachkomme, dessen Thron für immer bestehen bleibt. Und dieses Versprechen zieht sich durch die ganze Bibel durch. Dieses Versprechen, was Gott dem David damals gegeben hat. Ich lese einmal ein paar Stellen vor, auf denen sich die Bibel wieder Bezug genommen hat. Zum Beispiel beim Propheten Jesaja, auch natürlich jemand, der in eine düstere Zeit spricht. Auf ihr Durstigen, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kommt, kauft euch zu essen, kommt, kauft ohne Geld. Wein und Milch, sie kosten nichts. Warum wollt ihr Geld ausgeben für Brot, das nicht wie Brot schmeckt? Warum wollt ihr euren mühsam verdienten Lohn für etwas vergeuden, das nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann kommt ihr Gutes zu essen und gönnt göttliche, köstliche Speisen. Hört mich an, kommt zu mir, hört auf den, der lebt. Ich will mit euch einen Bund schließen, der für immer besteht. Was ich David für immer versprochen habe, gilt auch für euch. Es wird also dieses Versprechen, was man David gegeben hat, es wird erweitert. Es wird für alle erweitert, völlig unabhängig, ob sie Geld haben oder nicht, sozialer Status oder nicht. Und wir feiern heute Abend mal, insofern passt das ganz gut. Es wird eine Speise versprochen. In Hesekiel schreibt dort: Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich mein Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein, und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Aber mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein, das sage ich, der Herr. Auch hier wieder die Prophezeiung, eine neue Erweckung, ein David kommt. Hosea schreibt: Danach werden sich die Israeliten bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und mit Zittern zu dem Herrn und seiner Gnade kommen in letzter Zeit. Also auch da in letzter Zeit bis ewig, diese David-Figur, sie spielt eine Rolle. Und falls es noch irgendwie Zweifel gibt, dass dieser Bund hinaus zeigt, auf Jesus zeigt, können wir uns die Geschichte der Maria angucken, im Lukas 1,33, als ein Engel zu ihr kommt. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Und er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Also auch hier wieder der klare Bezug: Jesus ist dieser König, dieser Nachkomme, dessen Herrschaft dann ewig besteht. Es ist sowas wie der Höhepunkt, oder zumindest für die Christen, der heimliche Höhepunkt dieser Geschichte, dass sich vielleicht auch erst später, im Verlauf der Jahrhunderte, immer wieder kommt dieses Versprechen und wird aufgewärmt. Jesus ist die Erfüllung des Bundes, den Gott hier mit David geschlossen hat. Er ist der Nachkomme, durch den wir einen König bekommen, auf den wir hoffen können, auf den wir vertrauen können. Und auf Jesus, auf diesen König müssen wir hoffen, um zu regieren. Denn wenn wir wieder zurückkommen und uns die Geschichte Davids ankommen, merken wir schnell, dass diese Geschichte eine finstere Wendung nimmt. David begeht Ehebruch. Nicht nur begeht er Ehebruch, er ermordet auch auf eine äußerst feige Art und Weise den Ehemann der Ehefrau. Aber Gott kriegt das mit. Gott ist erbost darüber und David wird relativ schonungslos zur Rede gestellt. Und der Herr richtet David. Warum hast du das Wort des Herrn verachtet, wirft Gott David vor. Das getan, was ihm missfiel. Uria, den Hethiter, das ist der Ehemann gewesen, hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du zu dir genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Ammoniter. Also er hat ihn nicht direkt umgebracht, er hat ihn in die vorderste Reihe stellen lassen, dann hat er die hinteren Reihen sich zurückziehen lassen, sodass der arme Kerl da vorne ermordet wurde. Nun soll von deinem ganzen Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet hast und die Frau Urias des Hethiters genommen hast. So spricht der Herr: siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deiner Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen sein soll am Licht der Sonne. Also ein sehr harter Urteilsspruch, den Gott hier über David macht. Aber David reagiert und jetzt zeigt sich auch der Gegensatz zu Saul. Er reagiert mit Reue. Er reagiert mit Buße. Er versucht sich nicht zu rechtfertigen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Es liegt ein Fluch auf ihm. Ich glaube, das muss man so sagen. Und wie sich diese auswirkt, das können wir dann in dieser Geschichte weiter nachlesen. Es erfolgt eine weitere Abwärtsspirale. Ich sage das jetzt nicht ganz alles im Detail, aber was vielleicht auch wichtig ist, weil auf diesen Punkt möchte ich gleich nochmal hinaus. Es folgt ein Putsch gegen David. Sein eigener Sohn stellt sich gegen ihn und reißt sich den Thron an sich. Und David muss fliehen. Und diese Flucht, was dort passiert und wie es David dort ergeht, das möchte ich einfach mal vorlesen. Es ist ein bisschen längerer, aber ich denke, man kann es einfach mal auf sich wirken lassen. Was hier passiert und wie David auch jetzt reagiert, im Wissen, dass auch er hier dran die Schuld trägt. Da kam einer, also ich lese jetzt aus 2. Samuel 15 ab 13, da kam einer, der sagte es David an und sprach, jedermanns Herz in Israel hat sich Absalom zugewandt, das ist der Sohn von David. David aber sprach zu all seinen Großen, die bei ihm in Jerusalem waren, auf, lasst uns fliehen, denn hier wird kein Entrinnen sein vor Absalom. Eilt, dass wir gehen, damit er uns nicht einholt und uns ergreift und Unheil über uns erbringt und die Stadt schlägt mit der Schärfe des Schwertes. Da sprachen die Großen des Königs zu ihm, ganz wie unser Herr, der König will, siehe, wir sind deine Knechte. Und der König zog hinaus und sein ganzes Haus mit ihm. Der König aber ließ 10 Nebenfrauen zurück, um das Haus zu bewahren. Und als der König und alles Volk, das ihm nachfolgte, hinauskam, blieben sie stehen beim letzten Hause und all seine Großen blieben an seiner Seite. Aber alle Kreter und Pleter, auch alle Galater, 600 Mann, die von Gad ihm nachfolgt waren, zogen an dem König vorüber. David hatte ein großes Königreich damals schon, es waren nicht nur Israeliten, die da waren. Und der König sprach zu Ittai, dem Gathiter, warum gehst auch du mit uns? Kehre um und bleibe bei einem neuen König, denn du bist ein Ausländer aus deiner Heimat hergezogen. Gestern bist du gekommen und heute solltest du dich mit uns und herziehen lassen, denn ich muss gehen, wohin ich gehen kann. Kehre um und nimm deine Brüder mit dir, dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue. Ittai antwortete dem König und sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr und König lebt, wo immer mein Herr und König ist, es gerade zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. David sprach zu Ittai, so komm und zieh vorüber. Da zog Ittai, der Gathiter, vorüber und all seine Männer und die ganzen Hofe von Frauen und Kindern, die bei ihm waren. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberzog. Der König ging über den Bach von Gidron und das ganze Kriegsvolk weiter auf dem Weg, der zur Wüste geht. Er muss also in die Wüste fliehen, er hat keine Zeit, richtig zu packen, auf und davon. Und es sind Ausländer aber, die komischerweise bei ihm bleiben. Und siehe, Zadok war auch da. Und alle Leviten, die bei ihm waren, und sie trugen die Lade des Bundes und stellten sich nieder. Das sind die Priester. Die Priester sind komischerweise, vielleicht nicht komischerweise, diejenigen, die jetzt zu David halten. Und Abiathar brachte Opfer dar, bis das ganze Kriegsvolk aus der Stadt rausgezogen war. Aber der König sprach zu Zadok, bringe die Lade in die Stadt zurück. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie an ihre Stätte wiedersehe. Sprich aber, ich habe kein Wohlgefallen an ihr, hier bin ich. Spricht er aber, ich habe kein Wohlgefallen an dir, hier bin ich. Er macht's mit mir, wie es ihm wohlgefällt. Und der König sprach zum Priester Zadok, wohlan, du und Abiathar, kehrt zurück in die Stadt mit Frieden und mit euch beiden Söhne und Jonathan und der Sohn des Abiathars. Siehe, ich will warten bei den Furten in der Wüste, bis von euch Botschaft kommt. So brachten Zadok und Abiathar die Lade des Bundes zurück nach Jerusalem und blieben dort. David aber ging vom Ölberg hinab und weinte, und sein Haupt war verhüllt, und er ging barfuß. Auch alle vom Volk, die bei ihm waren, hatten ihr Haupt verhüllt und gingen hinan und weinten. Und als David gesagt wurde, dass Achitophel im Bund mit Abschalom sei, sprach der Herr, mache den Ratschlag des Achitophel zur Torheit. Das ist einer der großen Berater hier, der jetzt beim neuen König, dem Absalom, weilt. Und als David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegte, siehe, da begegnet ihm Huschai, der Arekiter, mit zerrissenem Rock und Erde auf seinem Haupt. Und David sprach zu ihm, wenn du mit mir gehst, wirst du mir eine Last sein. Wenn du aber in die Stadt zurückgehst, zu Absalom, ich will dein Knecht sein, König, wie ich zuvor deines Vaters Knecht war. Ich will nun dein Knecht sein. So könntest du zu gut den Ratschlag des Ahitophels zunichte machen. Auch sind die Priester Zadok und Abiata mit dir. Alles, was du hörst aus dem Hause des Königs, sollst du Priestern Zadok und Abiata sagen. Siehe, es sind bei ihnen ihre beiden Söhne. Und Absalom zog in Jerusalem ein. Und David ging ein wenig über die Höhe hinab, und siehe, da begegnete ihm Ziba, der Knecht des Mephibosheths. Mephibosheth ist ein Sohn Sauls gewesen, dem David Gnade erwiesen hat. Er hat ihm die Besitztümer des Sauls gegeben. Und jetzt kommt hier ein Knecht des Mephibosheths, der hat einen Esel gesattelt. Darauf waren 200 Brote, 100 Rosinenkuchen und 100 Früchte und ein Schlauch Wein. Da sprach der König zu Ziba, was willst du mit uns machen? Ziba sprach, die Esel sollen für das Haus des Königs sein und darauf reiten und die Brote und die Früchte sind für die Leute zum Essen und der Wein zum Trinken, wenn sie müde werden in der Wüste. Der König sprach, wo ist der Sohn deines Herrn? Ziba sprach, siehe, er blieb in Jerusalem. Als aber der König Davids nach Bumrarim kam, siehe, da kam ein Mann von dort heraus, vom Geschlecht des Saul, der Hishimi, der Sohn Geras. Der kam heraus und fluchte und warf mit Steinen nach David und allen Großen des Königs David, obwohl das ganze Kriegsvolk und die Helden zu seiner Rechten und Linken waren. So aber rief Shimi, er fluchte das Haus, hinaus, hinaus, du Bluthund, du ruchloser Mann, der Herr hat über dich gebracht alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Statt du König geworden bist. Jetzt hat der Herr das Königtum gegeben in die Hand deines Sohnes Absalom und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. Aber Abishai, der Sohn des Zeruja, sprach zu dem König, sollte dieser tote Hund meinem Herrn, dem König, fluchen dürfen, ich will hingehen und ihn im Kopf abhauen. Der König aber sprach, ihr Söhne der Zeruja, was hab ich mit euch zu schaffen? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat ihm geboten, fluche David. Wer darf denn sagen, warum tust du das? Und David sprach zu Abishai und zu allen seinen Großen, siehe, mein Sohn, der von meinem Leibe genommen ist, trachtet mir nach dem Leben. Warum nicht auch jetzt die Benjamiter? Lasst ihn ruhig fluchen, denn der Herr hat es ihm geboten. Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen und mir im Guten vergelten, was sein heutiges Fluchen ist. So ging David mit den Leuten des Weges. Aber Shimi ging in den Hang des Berges entlang, ihm gegenüber, fluchte und warf mit Steinen mit ihm und bewarf ihn mit Erdklumpen. Und der König kam mit ihm und der König kam mit allem Volke, das bei ihm war, müde an den Jordan und ruhte dort aus. Eine sehr lange Geschichte. Eine sehr lange Geschichte in einem Buch, in dem es so viele eigentlich auch militärische Erfolge des Davids gibt. Aber das hier wird über Seiten lang vom Schreiber aufgeschrieben. Und ich glaube, das ist mit Absicht. Wir sollen uns da hineinsetzen. David wird gezwungen zu fliehen. Und das ganze Lebenswerk David wird nun in Frage gestellt. Aber, und das ist das Entscheidende, David nimmt auch diese schmerzlichen, demütigen Ereignisse aus der Hand des Herrn. Wir haben das gesehen, wo er geflucht wird. Er sagt, der Herr hat mich fluchen lassen. Wenn wir uns ganz genau das anschauen und uns so mal überlegen, was das eigentlich ist, merken wir, dass das hier nicht nur einfach ein geschichtliches Ereignis ist. Was David hier tut, David tut Buße. Dieser ganze Gang ist ein Bußgang. Wir kennen das ein bisschen, Bußgang nach Canossa. Aber hier ist David der Erste, der das macht. Und David weiß, sein Volk hat ihn verstoßen. Es sind oft Ausländer, die zu ihm kommen. Er ist nicht komplett wehrlos. Er bereitet auch schon Sachen vor. Er tut die beiden Spione wieder in die Stadt schicken. Aber er nimmt das an, was Gott ihm jetzt auch hier gibt. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Er bleibt nicht beim Sichtbaren stehen, sondern er weiß sich auch hier von Gott auf die Flucht gewiesen. Er weiß um die Zusammenhänge seines Elends und mit seiner Schuld. David beugt sich dann dieser Führung Gottes. Und das ist auch das Entscheidende. Selbst als die Bundeslade kommt, ne, das Bundeslade, das heiligste Besitztum der Israeliten, lehnt er es ab. Er schickt sie wieder zurück nach Jerusalem. Warum würde man sowas machen? Warum würde man nicht die Bundeslade bei sich haben wollen? Und er weiß ganz genau, das bringt mir jetzt hier nichts. Das sind leere Rituale. Nein, nicht wer sich selbst versucht zu rechtfertigen, sondern wer bußfertig sich selbst richtet, nur der kann Hoffnung haben, dass das Erbarmen Gottes ihn auch wieder aus dem Elend führt, in dem er hineingekommen ist. Wie geht die Geschichte Davids nun weiter? Ich verrate es nicht. Aber, das müsst ihr schon selber lesen, es geht weiter wie menschlich, als so menschlich ist. Wir können festhalten, David war ein großer König, er war ein großer Poet und Musiker. Ne? Er hat viele auch der Psalmen geschrieben. Aber auch er ist nur ein Mensch gewesen, ein Mensch mit großen Makel. Er ist nicht unser Erlöser, aber seine Geschichte weist auf unseren Erlöser hin. Wir erkennen hier, warum wir in Jesus auch einen König brauchen. Denn David ist als König einfach nicht gut genug. Schon für seine eigenen Sünden kann er kaum bußen. Er versucht es wenigstens. Anders als Saul tut er Buße. Aber reicht das für uns aus? Nein. Unser Herz muss ganz an Jesus, dem Gesalbten, hängen. Nicht David oder irgendwer anders, nein, Jesus allein. Nur dort, nur bei Jesus, können wir Friede mit Gott erwarten. Ich möchte zum Schluss noch, wir haben ein paar zeitlose Lehren, die wir doch einfach auch bei aller, ich sag mal, Fehlerhaftigkeit des Davids an ihm lernen können. Und das Erste ist, das Entscheidende, was Gott braucht, um mit uns zu arbeiten, ist unser Herz. Wir müssen unser Herz auf Gott ausrichten. Nur dann, wenn wir unser Herz an Gott hängen, unser Herz an Gott aufrichten, ihn fürchten und lieben, nur dann kann Gott uns gebrauchen. Das Wichtigste ist auch, in schweren Zeiten immer wieder an den Bund zu denken, den Gott mit uns geschlossen hat. Gott hat uns Versprechen gegeben. Lasst uns diese Versprechen immer wieder vergegenwärtigen und uns Bewusstsein rufen. Wo sonst sollen diese Versprechen wirksam werden, als auch in unserem Bewusstsein? Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir das Heilige Abendmahl feiern. Auch dort gedenken wir ja dem neuen Bund, den Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Und ähnlich, lasst uns immer an diese Versprechen denken, lasst uns auch an den Bund des Davids denken. Drittens, jede Sünde wider meinen Nächsten ist auch eine Sünde gegen Gott. Ich sündige auch immer gegen Gott, wenn ich gegen meinen Nächsten sünde. Und das kann schreckliche Folgen haben. Gott richtet und straft, hier nicht zum Verderbnis, aber doch zur Buße und zur Umkehr. Er lässt es nicht einfach so folgenlos. Wir können Vergebung verlangen, aber wir dürfen nicht glauben, dass wir uns diese Vergebung verdienen können, indem wir besonders fromme Sachen machen, wie die Bundeslade bei uns tragen oder irgendetwas anderes. Sondern Gnade bleibt Gnade. Viertens, ohne den Geist Gottes sind wir machtlos. Wir brauchen den Geist Gottes und wir müssen diesen Geist, wir dürfen ihn aber auch erbeten. Hier zum Beispiel Epheser 5,18. Und schlussendlich, das Leben des Davids, es bezeugt Christus. Es bezeugt Christus, obwohl dieser erst 1000 Jahre später kommt. Messias, hebräisch für der Gesalbte, griechisch für Christus. David selbst nennt sich in seinen letzten Worten, 2. Samuel 23,5, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. Wir kennen die Stelle, wenn Petrus in Matthäus 16,15 von Jesus gefragt wird, wer er denn sei, und Petrus antwortet unserem Herrn: Du bist der Gesalbte, der Sohn des lebendigen Gottes. Dann wird Petrus wahrscheinlich an David gedacht haben. Und wahrscheinlich wird er auch an diese Worte des Davids gedacht haben, die David uns zum Abschied gelassen hat. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen. Der Fels Israels hat geredet. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken. Und wie das Gras aus der Erde nach dem Regen bricht, so ist mein Haus fest bei Gott. Denn er hat einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. All mein Heil und all meine Begehren wird er gedeihen lassen. Amen.